ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend zu den späten Tagesthemen, die nach dem Verhandlungsdrama um CETA gestern auch heute wieder beginnen müssen mit einem Blick nach Brüssel. Die berühmte Brüsseler Brunnenfigur Mannequin Piss ist nicht etwa ein besonders unanständiger Kerl, sondern steht für den Geist der Revolte und dafür, dass die Städter durchaus über sich selbst lachen können. Blöd nur, dass vor allem Politikern in Brüssel im Moment mehr zum Heulen zumute ist. Immerhin, ein paar Tränen sind seit gestern getrocknet. Da sah es nämlich so aus, als ob das Abkommen CETA gescheitert wäre, als die kanadische Handelsministerin schon auf dem Weg zum Flugzeug in Richtung Heimat war. Die Ministerin blieb, aber es blieb bislang auch ganz im Sinne des Geistes der Revolte der Widerstand der belgischen Wallonie gegen CETA. Michael Gritz berichtet.
Es war Teil 2 des Krisenfrühstücks, diesmal mit dem wallonischen Ministerpräsidenten Magnet und eindeutig der schwierigere. Irgendwie soll die wallonische Provinz doch noch überzeugt werden, CETA zuzustimmen, um eine weitere Krise und peinliche Blamage der EU zu verhindern. Kurz zuvor sprach Schulz auch mit der kanadischen Handelsministerin Freeland und war danach zufrieden.
Sowohl bei dem Treffen mit Frau Freeland als auch bei dem Treffen mit Herrn Magnet, also mit der kanadischen und der wallonischen Seite, ist eins klar geworden. Beide Seiten wollen eine Lösung. Und diejenigen, die behaupten, CETA sei gescheitert, irren sich.
Der wallonische Ministerpräsident nicht ganz so optimistisch.
Wir haben noch einige kleine Schwierigkeiten unter uns Europäern. Das ist nicht zu verhehlen. Das werden wir in der nächsten Zeit diskutieren.
Magnet will hohe Umweltstandards, um seine Landwirte zu schützen. Außerdem größte soziale Sicherheit für Arbeitnehmer. Erst im letzten Monat verkündete Baumaschinenhersteller Caterpillar die Schließung seines Standortes bei Charleroi. 2200 Arbeitsplätze gehen verloren. Das Thema bestimmte tagelang die Diskussion. Die Wut war auch deshalb groß, weil Caterpillar zuvor offenbar öffentliche Zuschüsse gewährt wurden. Dabei liegt die Arbeitslosigkeit in der Wallonie bei über 15%. Der Parlamentspräsident der Wallonie, André Antoine, macht aus seiner Ablehnung keinen Hehl. Nach CETA kommt TTIP, danach kommt Japan, China. Und dazu sagen wir nein. Wir brauchen klare Regeln. Unsere Verantwortung ist es, die Bürger zu schützen. Wir sind keine Börse. Was aber muss die EU der Wallonie nun anbieten, damit sie CETA noch zustimmt? Mehr Geld? Unterstützung für Industrie und Landwirtschaft? Der Handelsvertrag selbst wird wohl nicht mehr verändert. Eine Einigung in den nächsten Tagen, wie manche hoffen, wäre eine Überraschung.
Niemand kann was dagegen haben, was die Grünen da jetzt vorhaben. Während bei den anderen Parteien nur einige wenige beschließen, wer der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl wird, entscheiden bei den Grünen alle, wer die Spitze erklimmt. Mehr Demokratie geht nicht. In einer Urwahl treten ab heute 3 grüne Männer gegeneinander an. Die Frau ist gesetzt, die 3 Männer stellen sich zur Wahl. Das kann man mutig nennen, das kann man aber auch halsbrecherisch nennen. Denn klar ist auch, einmal oben angekommen, kriegt nur einer die Blumen. Die anderen können tief fallen oder sich zumindest schwer verletzen. Matthias Deiß.
Ein bisschen angespannt sind sie anfangs alle, Cem Özdemir, Robert Habeck und Anton Hofreiter. Alle 3 wollen, doch nur einer wird es werden. Er ist der bekannteste, der profilierteste, aber auch der, der am meisten zu verlieren hat. Parteichef Özdemir gibt in Hannover den Staatsmann, der als Grüner auch Flüchtlinge und Moslems in die Pflicht nimmt.
So hätte ich es gerne bitte schön auch, dass wir beim ein oder anderen muslimischen Funktionär sagen, Freundchen, wenn du hier glücklich werden willst, dann gewöhn dich dran, dass Männer und Frauen gleiche Rechte haben. Das werden wir nicht zur Disposition stellen.
Kann er Özdemir aufhalten? Anton Hofreiter ist der einzige Bewerber des linken Parteiflügels und diese Karte spielt er auch aus. Das urgrüne Profil müsse sichtbar bleiben. Und das ginge am besten eben mit ihm.
Wir haben die Ideen, wie man rauskommt aus der Kohle und wie man die erneuerbaren Energien ausbaut. Wir haben die Ideen, wie man rauskommt aus der tierquälerischen Massentierhaltung und wie man reinkommt in eine nachhaltige Landwirtschaft, die nicht unsere Lebensgrundlagen zerstört.
Robert Habeck kann sich zwischendurch nur schwer beherrschen. Auch für ihn geht es um viel, denn eine Rückkehr in die schleswig-holsteinische Landespolitik hat er im Fall der Niederlage ausgeschlossen. Keiner kritisiert die Mitbewerber so scharf wie er. Die Grünen seien mit ihnen als Bundesspitzen nicht stark genug aufgestellt. Die Partei müsse anders auftreten.
Nicht hinstellen und sagen, das ist mit uns nicht verhandelbar, sondern verhandeln, aber dann klar entlang von Werten die Verhandlungsposition aufzeigen. So, glaube ich, nur so werden wir erfolgreich, wenn wir nicht nur in unserer eigenen Suppe kochen wollen.
Auch sie ist da angesprochen, doch Katrin Göring-Eckardt kann trotzdem gelassen zuhören, weil keine Frau gegen sie antritt, ist sie als weibliche Spitzenkandidatin bereits gesetzt. Wer am Ende mit ihr das Lachen hat, gilt als offen, denn die grüne Basis hat immer wieder bewiesen, sie ist für Überraschungen gut.
Auch bei CDU und CSU bereitet man sich langsam auf den anstehenden Bundestagswahlkampf vor. Noch einmal Nachrichten mit Jens Riewer.
In den Unionsparteien mehren sich die Stimmen für eine weitere Kandidatur von Bundeskanzlerin Merkel. CDU-Generalsekretär Tauber sagte der Funke Mediengruppe, eine vierte Amtszeit Merkels sei der Wunsch von vielen. CSU-Vize Weber sprach sich im Spiegel dafür aus, dass die Kandidatur rasch erklärt werde. Merkel selbst äußerte sich auf einem Sonderparteitag der CDU in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu der Frage. In München haben mehrere hundert Menschen gegen das geplante Integrationsgesetz der bayerischen Landesregierung demonstriert. Die Kritiker lehnen den Gesetzentwurf ab, weil er Zuwanderer unter Generalverdacht stelle, sich nicht integrieren zu wollen. Zu dem Protestmarsch hatten mehr als 60 Organisationen aufgerufen, unter anderem Gewerkschaften, Parteien und Flüchtlingshelfer. Während der Demonstration gab es vereinzelt Zusammenstöße mit der Polizei. In der syrischen Stadt Aleppo wird kurz nach dem Ende einer Waffenruhe wieder heftig gekämpft. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von Artilleriebeschuss und Luftangriffen. Die dreitägige Feuerpause war von Russland und dem Assad-Regime ausgerufen worden. Den Vereinten Nationen war es in dieser Zeit nicht gelungen, Verletzte und Kranke aus den eingekesselten Rebellenvierteln in Sicherheit zu bringen. Die dafür eingerichteten Korridore seien zu unsicher gewesen, so die UN. US-Verteidigungsminister Carter ist überraschend nach Bagdad gereist, um sich über die irakische Offensive auf Mosul zu informieren. Die irakische Regierung sprach von Fortschritten. Auch heute setzen die Truppen ihren Vormarsch auf Mosul von mehreren Seiten fort. Vor knapp einer Woche hatten die Streitkräfte und ihre Verbündeten damit begonnen, die Stadt von der IS-Terrormiliz zurückzuerobern.
Dass Karl Marx ein großer Mann der Weltgeschichte ist, darüber war man sich besonders in den sozialistischen Ländern einst einig. Und wie bleibt ein großer Geist am besten im Gedächtnis? Man überhört ihn noch, wie hier Anfang der 70er Jahre in Karl-Marx-Stadt. Nun macht der gigantische Kult der Köpfe im Westen Ärger. In Karl-Marx' Geburtsstadt hat man eigentlich grundsätzlich nichts gegen den Mann. Aber nun soll der Kritiker des Kapitalismus kapitale 6,30 Meter groß werden. Ludger Peters.
Der große Sohn der Stadt Trier, Karl Marx. Als Plastikfigur 1 Meter groß gab es ihn schon in Trier. Jetzt soll er in Bronze daherkommen. Rosalia Wnuck lebt in Trier, engagiert sich für Menschen- und Kulturdenkmäler. Das großzügige Geschenk aus China zum 200. Geburtstag von Marx will sie so nicht haben.
Es ist die Größe, die mich erschreckt. Es ist das undemokratische über uns hinweggehen, als ob wir Trierer Bürger wirklich dann kein Mitspracherecht mehr hätten. Und dann kann ich mir also wirklich nicht vorstellen, dass das ein schöner Anblick ist, wenn da so ein Koloss draufkommt.
Die Statue soll auf den Platz, der nach dem heiligen Simeon benannt ist, den Simeon-Stiftplatz. Der Religionskritiker Marx und der Heilige, das ist doch wie Feuer und Wasser. Bis jetzt gibt's den großen Marx nur als Animation. Und die zeigen wir den Trierern.
Nee.
Warum?
Was?
Das ist einfach zu riesig, denke ich.
Da kann ich nicht verstehen, dass die da so ein Monster da konstruiert haben.
Wenn sie sagen, China würde es das schenken, mein Gott, warum nicht? Ist schon ziemlich klobig, oder? Also ich weiß nicht. Also so fürs Stadtbild ist das bestimmt nicht gerade geil.
Zum Karl-Marx-Geburtshaus in Trier pilgern jährlich tausende Chinesen. Den 200. Geburtstag ihrer Ikone wollen sie 2018 gebührend feiern. Ein bekannter chinesischer Bildhauer, Wu Weishan, hat dafür die Statue entworfen. Jetzt erst erfuhr Triers Baudezernent, wie groß die Statue wirklich wird. Er versteht die Aufregung um den Riesen Marx aber nicht.
Wir haben einen Dummy gebaut und dann waren wir alle entspannt. Und von der Größenordnung und vom Platz würde das jetzt gut passen. Und jetzt kommt der künstlerische Dialog, dass wir halt eine Form finden, keine Verherrlichung, sondern eine Form, die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Marx und Marxismus bedeutet.
Rosalia Wnuk kann das nicht überzeugen. Eine kleine Statue in der Nähe des Karl-Marx-Geburtshauses fände sie passender, aber bloß nicht auf dem Platz des heiligen Simeon.
Zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Bayern München hat das Abendspiel locker gegen Mönchengladbach gewonnen und bleibt Spitzenreiter. Aber die, die dahinter kommen, das sind in dieser Saison irgendwie andere als sonst, Oka Gundel.
Ja, absolut. Leipzig und Hoffenheim sind zum Beispiel ganz oben mit dabei. Das ist eine echte Überraschung. Aufsteiger und fast Absteiger. Aber der größte Bayern-Verfolger ist aktuell Berlin. Die Hertha siegte heute gegen den 1. FC Köln, der überraschenderweise ebenfalls ganz oben mitmischt. Die Berliner sind in dieser Saison irgendwie nicht aufzuhalten. 17 Punkte nach 8 Spieltagen, sowas ist noch nie da gewesen in der Hauptstadt. Ähnlich beeindruckend verlief der Saisonstart für die Kölner, die bisher ungeschlagen waren. Große Euphorie beim FC, aber heute war er gekommen. Der Tag, an dem man erstmals als Verlierer dastand bzw. da saß.
Peter Stöger hatte schon vor der Partie angemerkt, dass es in Berlin schwer werden würde, Punkte zu entführen. Am Ende hatte sein Team in Rot auch ein bisschen Pech. Zweimal hintereinander ist der Pfosten im Weg. Es ist die erste FC-Niederlage seit dem 10. April.
Jede Niederlage tut weh, das ist klar. Wir haben auch den Anspruch, dass wir uns da weiter festsetzen.
In der ersten Hälfte sind die Berliner klar besser. Das 1:0 durch Vedat Ibisevic ist sein 98. Bundesligator. Doch Dardais Team versäumt es danach, den zweiten Treffer nachzulegen. Und so ist es in der zweiten Hälfte Anthony Modest, der den Ausgleich zum 1:1 erzielt. 8. Saisontor für ihn. Doch die Gastgeber kommen noch einmal zurück. Weiser auf Schieber und der findet Niklas Stark. Der defensive Mittelfeldspieler entscheidet die Partie für Hertha, die jetzt auf Platz 2 steht. Da macht der Blick auf die Tabelle Spaß.
Ja, also ist schon geil, muss man sagen. Also natürlich schaut man da drauf. Ich glaube, wenn das einer sagt, weiß nicht, ob er ganz ehrlich ist.
Der Berliner Höhenflug geht also weiter. 4 Heimspiele, 4 Siege. Hertha ist im Olympiastadion eine Macht.
Tja, und alles andere als eine Macht, sondern eher machtlos ist in seiner zweiten Bundesliga-Saison der FC Ingolstadt. Aus 8 Spielen gab es bisher nur 2 Pünktchen und immer noch keinen Sieg. Heute, ausgerechnet gegen die große Borussia aus Dortmund, waren sie ganz, ganz dicht dran. Am Ende stand ein 3:3, das ganz unterschiedliche Gefühle auslöste.
Markus Kauzinski freut sich trotz Punktverlust. Thomas Tuchel ist sauer, trotz Last-Minute-Punktgewinn. Ingolstadt gegen Dortmund, ein Spektakel mit 6 Toren, aber ohne Sieger.
Ich denke, am Ende ist es ein gerechtes Ergebnis mit einem glücklichen Spielverlauf für uns.
Trotz 6 Niederlagen in den ersten 7 Spielen startet Ingolstadt frech. Kones 1:0 in der 6. Minute. Die Oberbayern bestrafen auswärts schwache Borussen mit effektiven Standards. Lescano in der 24. Minute mit dem 2:0 der Pausenstand. Doch danach erwacht der BVB. Aubameyang verkürzt mit seinem 7. Treffer im 8. Spiel. Die Antwort der Schanzer allerdings postwendend. Lescanos 2. Treffer lässt die Schanz träumen. In der 69. Minute bringt Ramos Dortmund dann aber wieder ran. Pulisics Ausgleich in der Nachspielzeit für Dortmund verdient, wenn auch bitter für weiterhin sieglose Ingolstädter.
Ich weiß, dass auf uns vielleicht keiner mehr einen Pfifferling setzt, aber gerade das macht uns noch stärker. Wir wissen, dass die Saison lang ist und dass es jetzt erst für uns richtig losgeht.
Ein spektakuläres Unentschieden, das am Ende aber keinem wirklich weiterhilft.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Leverkusen verliert gegen Hoffenheim 0:3. Darmstadt schlägt Wolfsburg 3:1 und Freiburg-Augsburg 2:1. München, Mönchengladbach 2:0. Bereits gestern verlor Hamburg gegen Frankfurt 0:3. Morgen spielt dann noch Leipzig gegen Bremen und Schalke hat Mainz zu Gast. Die Tabelle. München weiter vorn, 3 Punkte dahinter Berlin, dicht gefolgt von Hoffenheim, Köln und Leipzig. Dortmund ist Sechster. Die zweite Hälfte wird angeführt von Gladbach, Wolfsburg noch vor der Abstiegszone mit aktuell Schalke, Ingolstadt und Schlusslicht Hamburg. Ja, und wir bleiben noch kurz beim Fußball und schauen voraus auf die WM 2018 und sagen, es ist ein Wolf geworden. Sabi Waka, so heißt das Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Der fröhliche, kuschelige Wolf mit großer Sonnenbrille soll gute Laune verbreiten. In einer Show des russischen Staatsfernsehens wurde das Maskottchen gekürt. Zuvor hatten Fans im Internet über 3 Kandidaten abgestimmt, nämlich über eine Katze, einen Tiger und den Wolf. Applaus, Applaus. Ja, und in der Formel 1, da ist es immer noch ein Zweikampf, und zwar um den WM-Titel. Nico Rosberg oder Lewis Hamilton, welcher Mercedes-Pilot behält die Nerven? Beim Qualifying zum Großen Preis der USA in Austin war es Titelverteidiger Hamilton. Er startet morgen von der Pole Position, Nico Rosberg geht von Platz 2 ins Rennen.
Bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Budapest hat Timo Boll das Halbfinale im Herren-Einzel erreicht. In einem engen Match setzte sich Boll gegen den Finnen Ola durch und hat damit Bronze schon sicher. Titelverteidiger Dimitri Ovtcharov war schon früh im Turnier ausgeschieden. Im Damendoppel gibt es morgen im Finale ein rein deutsches Duell. Christine Silbereisen und Sabine Winter im Vordergrund gewannen zunächst ihr Halbfinale gegen das Duo aus Ungarn, knapp mit 4:3 Sätzen. Auch Petrissa Solja und Chan Chaona hatten in ihrem Halbfinale Mühe gegen das Doppel aus Rumänien. Zum zweiten Mal in der EM-Historie spielen 2 deutsche Doppel den Titel unter sich aus.
Tja, und ganz besonders wichtig beim Tischtennis ist die Hand-Auge-Koordination. Das gilt ja im Grunde genommen genauso fürs Ankreuzen der richtigen Kästchen. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 2, 21, 26, 32, 36, 48. Die Superzahl ist die 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
So, und nun braucht uns Claudia Kleinert nur noch zu verraten, wie das Wetter morgen wird. Am Sonntag, Claudia.
Karin, es wird besser und das wird die meisten freuen, denn so einige haben die ganze Woche noch kein bisschen Sonne gesehen. Heute gab es zumindest mal ein paar Wolkenlücken und am Bodensee, überhaupt im Süden Baden-Württembergs und Bayerns, war es sogar längere Zeit richtig schön. Allerdings, wenn wir jetzt aufs Satellitenbild gucken, dann sehen wir, das waren auch so ziemlich die einzigen Regionen. Also Sie sehen hier den äußersten Süden, da waren keine Wolken zwischendrin. Dann mal so ein paar kleine Flecken, wo es auch grün bzw. grau ist. Auch da konnte man die Sonne zumindest ab und zu mal erkennen. Grundsätzlich aber lagen weite Teile des Landes unter dichten Wolken. In Meersburg sind es in dieser Woche schon 23 Stunden und 43 Minuten Sonnenschein, also seit Montag. Ist ein bisschen außergewöhnlich, weil das so die typischen Nebelregionen sind, aber da hat er sich dann doch ganz gut aufgelöst. Demmin dagegen, Grünow, gar keine Sonne. Nicht mal eine Minute seit Montag. Morgen wird es dann etwas freundlicher, auch wenn wir es wieder mit Nebel zu tun haben. Aber der löst sich dann im Laufe des Tages auf und nur aus Südwesten kommen dann neue Wolken. Ansonsten besteht Chance auf etwas Sonnenschein. Jetzt in der Nacht im Norden noch ab und zu nass, sonst lockert es auf. Es bildet sich aber zum Teil dicker Nebel. Da, wo längere Zeit die Sterne zu sehen sind, wird es bitterkalt. Da gibt es nämlich leichten Frost. Ansonsten die Temperaturen morgen zwischen 0 und 5 Grad, 7 Grad auf den Inseln in der Nordsee. Morgen Vormittag erstmal noch dicke Nebelsuppe. Ein paar kompaktere Wolken kommen schon aus Südwesten. Und auch im äußersten Norden, also Niedersachsen, Schleswig-Holstein, hängen dichte Wolken. Da regnet es auch leicht. Im Laufe des Nachmittags erneut die Wolken, vor allem nach Norden hin ziemlich dicht. Sonst kommt die Sonne ganz gut durch aus Südwesten, aber breiten sich dann dichtere Wolken einer neuen Front aus. Die hat auch wieder Regen dabei. Am Alpenrand dagegen ist es föhnig und deshalb auch sehr sonnig und warm. 14 bis 17 Grad, sonst kommen wir meist nur auf 9 bis 13 Grad. Der Wind dazu ist schwach, der kommt überwiegend aus südöstlichen Richtungen. Aus den Alpen heraus kräftiger Föhn, dort im Mittelwindstärke 4. Und die nächsten Tage ein neues Tief, das sich nähert. Das legt sich dann so quer über Deutschland am Montag am Alpenrand mit Föhn bis zu 22 Grad. Wenn der am Dienstag zusammenbricht, dann gibt es dort auch wieder Regen. Es ist nicht mehr ganz so warm. Insgesamt Temperaturen 11, 12 Grad. Am Alpenrand noch mal bis zu 16 Grad.
Vielen Dank, Claudia Kleiner. So, hier geht es jetzt weiter, kurz vor Mitternacht, mit dem Wort zum Sonntag. Die nächste Tagesschau informiert Sie um 1.25 Uhr. Und wir sind morgen wieder für Sie da, dann erst um 23.15 Uhr. Bis dann. Schönen Sonntag.